Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, den Predigttext haben wir gerade in der Lesung gehört. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich glaube, das ist einer der, wenn nicht der bekannteste Text der Bibel. Einer der, wenn nicht der am meisten erzählte Text im Konfi-Unterricht oder im Kindergottesdienst. Und es ist auch einer der, wenn nicht der, am meisten gepredigte Text der Bibel. Und das ist weltweit so und ganz sicherlich, und da bin ich ganz sicher, auch hier von dieser Kanzel. Der ist schon oft gepredigt worden von Bernd Schlotthoff, Walter Tschirch, Eckhard Kramer, John Jaworski. Ich war da nicht bei. Bei John Jaworski bin ich mir mal ganz sicher, weil als Siggi und ich uns unterhalten haben über die Lieder für heute, hat er mir gesagt, weißt du, nimm doch einfach, Jesus nimmt die Sünde an. Hat John Jaworski auch jedes Mal genommen, wenn er den Text gepredigt hat. Also, der Text ist sehr bekannt. Ich habe auch mal gehört, das Wort, der ist eigentlich ausgepredigt. Eigentlich wissen wir alle, was drin steht. Aber ich finde, das ist ein sehr wichtiger Text und vielleicht ist es ja manchmal auch ganz gut, wenn man Texte mehrfach hört und vielleicht auch nochmal neue Facetten entdeckt. Und dieser Text ist so reich und so voll, den kann man sowieso nicht in ein, zwei oder drei Predigten vollständig erzählen. Und bevor du jetzt den Eindruck hast, ach, kenne ich alles, ich kann eigentlich gehen, zumindest mental, vielleicht hat ja Gott gerade heute in deiner Situation heute nochmal einen ganz neuen Weg und einen ganz neuen Zugang, den Text zu verstehen. In dem Text steht eine ganze Menge drin. Und ich habe immer gesagt, ich predige über alles, aber nicht über 20 Minuten. Ich fange einfach mal an und ich gucke mal, wo das hinführt. Aber lasst uns zuerst beten. Herr unser Gott, du hast jetzt für jeden von uns ein Wort bereit. Du redest zu uns auch durch altbekannte Texte, neue Worte des ewigen Lebens. Rede du jetzt zu uns. Rede du zu jedem Einzelnen persönlich, so wie er es jetzt braucht. Herr, lass mich nur deine Stimme sein und nichts Eigenes reden. Lass uns dein Wort mit offenem und wachem Herzen hören und annehmen. Amen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Altbekannt, auch der Titel. In anderen Sprachkreisen im angloamerikanischen Raum USA und England ist das Gleichnis bekannt unter dem Titel Das Gleichnis vom Prodigal Son, dem verschwenderischen Sohn. Eigentlich finde ich beide Titel überhaupt nicht angebracht. Denn erstmal geht es ja nicht um einen Sohn, sondern um zwei Söhne und außerdem sind die beiden auch gar nicht die Hauptperson. Und wenn ich mir die beiden Söhne angucke, dann weiß ich auch gar nicht, welcher von den beiden Söhnen jetzt eigentlich der Schlimmere ist. Aber der Titel hat sich eingebürgert. Aber gucken wir uns mal das Umfeld an. Im Kapitel davor, in Lukas 14, da geht es darum, dass Jesus heilt. Dass viele Schriftgelehrte und Pharisäer da sind, dass er wieder Ärger mit denen hat. Das geht dann um die Frage, darf man am Sabbat eigentlich heilen? Es geht um die Frage, wenn man bei einer Hochzeit ist, wo setzt man sich hin? Unten an den Tisch oder weiter nach oben? Eben mit dem bekannten Text, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Oder es geht um das große Abendmahl, wo jemand einlädt zu seinem Abendmahl und alle, die eingeladen sind, der Reihe nach absagen. Und dann eben sozusagen nachgeladen wird. Bettler, Blinde, Arme. Auch in der Situation hier sind wieder ganz viele Zöllner um Jesus rum. Zöllner und Sünder, aber auch wieder Schriftgelehrte. Und genau an diese beiden Gruppen, da richtet sich Jesus mit diesem Gleichnis. Davor gibt es nochmal zwei Gleichnisse. Einmal das Gleichnis vom verlorenen Schaf und das vom verlorenen Groschen. Und dann kommen wir hier in diesen Text, in das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir, Vater, den Erbteil, der mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen, zog in ein fernes Land und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr diesen Text hört. Ich finde das unverschämt und respektlos. Vielleicht, weil ich ja selber Vater von zwei Jungs bin. Der Jüngere sagt hier, gib mir mein Erbteil, den Erbteil, der mir zusteht, in Klammern, wenn du tot bist. Eigentlich heißt das, Vater, weißt du was, ich will deine Sachen. Ich will das, was dir jetzt gehört. Ich will dein Geld, aber dich will ich nicht. Eigentlich wäre mir lieber, wenn du tot wärst. Zumindest wäre es mir egal. Ich will dein Geld. Gib's mir und dann bin ich raus hier. Ich will das ja alles nicht mehr. Ich will dich nicht mehr. Und was sagt der Vater dazu? Nix. Kein, Junge, jetzt bleib mal am Teppich. Komm mal wieder zurück, beruhig dich mal wieder, krieg dich wieder ein und dann geh an die Arbeit. Du kriegst schon, was dir zusteht, aber nicht jetzt. Nö. Der Vater sagt da gar nichts zu. Der lässt den Sohn ziehen. Der teilt seinen Besitz auf, wie das damals üblich war. Der ältere Sohn kriegt 2 Drittel, der jüngere 1 Drittel. Und der jüngere versilbert alles das, was er gekriegt hat und zieht in ein anderes Land, in die Fremde. Bloß weit weg. Warum er das macht, warum er da weg will, das steht hier nicht drin. Vielleicht hatte der Vater Regeln, die er nicht gut fand, die zu schwer waren, die er nicht wollte. Vielleicht wollte er sich auch von seinem Vater nichts vorschreiben lassen. Aber ehrlich gesagt, so sind wir Menschen doch. Wir wollen uns doch von anderen nicht sagen lassen, was wir tun sollen. Vorschriften machen lassen, bevormunden lassen. Wer von euch kennt, früher gab es auf Parkbänken immer sowas oder in Aufzügen oder Treppenhäusern diese Schilder, wo drauf steht, frisch gestrichen, bitte nicht berühren. Wer hat da nicht schon mal angepackt, um zu gucken, ob die Farbe wirklich nass ist? Oder, wo ist meine Frau? Tempolimits, sagen wir mal. Wir wollen uns nicht bevormunden lassen, oder? Und ganz frei nach Konfuzius, der sagt, es gibt 3 Wege, klug zu handeln. Das eine ist durch Nachdenken, das andere ist durch Nachahmen. Und dann gibt es da immer wieder diese Typen, die den Stromzaun unbedingt selber anpacken müssen, um zu sehen, ob da wirklich Strom drauf ist. Und der Typ in der Geschichte ist so einer. Er will es alleine schaffen, ohne seinen Vater. Und der Vater lässt das zu. Und das, was hier beschrieben wird, das ist eigentlich das, was die Bibel Sünde nennt. Sich entfernen vom Vater, sich entfernen von Gott, weil einem anderes wichtiger ist als Gott, weil nicht mehr Gott an erster Stelle steht, sondern das, was er, der Sohn, will, sondern das, was wir wollen, das, was wir für unser Leben wollen. Und das betrifft uns alle, dich und mich. Und das ist unser Grundproblem, das Grundproblem in unserem Leben. Da, wo nur mein Wille zählt, da, wo meine Bedürfnisse zählen, da, wo in meinem Leben nur ich wichtig bin und nicht das zählt, was Gott will, da bin ich fern von Gott, da bin ich getrennt von ihm. Und ich kann das. Er lässt das zu. Wer ist der Chef in deinem Leben? Wer hat bei dir das Sagen? Wer sitzt auf dem Thron deines Lebens? Du? Oder Gott? Das ist die entscheidende Frage. Der Sohn zieht jedenfalls weg und haut die Kohle auf den Kopf. Wie steht hier nicht im Text? Vielleicht kennt ihr noch so diese alte Werbung von der Sparkasse. Mein Haus, mein Boot, mein Auto. Vielleicht war das bei ihm ja auch so. Vielleicht hat er sich ja auch schnelle Reitesel gekauft. Oder was sie damals so hatten. Oder vielleicht Häuser oder Boote oder wilde Partys gefeiert. Ja, vielleicht auch mit Frauen und Alkohol. Steht hier alles nicht. Und den Rest hat er verprasst. Jedenfalls, das Geld war weg. Aber was heißt das jetzt? Klar, der Vater steht für Gott. Und der Sohn sicherlich zuerst mal für die Zöllner und Sünder, aber sicherlich auch für uns, für dich und für mich. Und ich finde beeindruckend, wie der Vater sich hier verhält, wie Gott sich verhält. Da ist eins seiner Kinder. Das will er nicht mehr. Das will nur weg. Und sagt, du interessierst mich nicht, wer? Ich will dich nicht. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Gib mir, was mir zusteht. Für mich bist du tot. Und ich kann mir vorstellen, wie hart das für den Vater ist. Wenn eins seiner geliebten Kinder sagt, ich will dich nicht mehr, ich will nur noch weg. Und Gott? Gott lässt ihn ziehen und ich bin sicher, es zerreißt ihm das Herz, aber er lässt ihn ziehen. Gott lässt uns Menschen unsere Wege gehen, unsere Straßen gehen. Wir haben den freien Willen. Ich bin sicher, es zerreißt ihm das Herz, aber Gott lässt uns gehen, wie auch den jüngeren Sohn. Und wie das im Leben manchmal so ist, da hat man kein Glück und dann kommt auch noch Pech. Das Geld ist weg. Und dann kommt auch noch eine Hungersnot. Und er hat nichts mehr und hängt sich dann, wie das im Bibeltext steht, an die Bürger jenes Landes, in dem er ist. Und einer von denen hat dann sowas Ähnliches wie Erbarmen und sagt, du kannst meine Schweine hüten. Aber er hat nichts zu essen. Und kriegt noch nicht mal den Schweinefraß. Und dann fällt ihm wieder ein, Mensch, bei meinem Vater, da haben doch sogar die Tagelöhner das besser. Die haben zu essen. Die haben was, wo sie schlafen können. Ich möchte wieder zurück zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf zu seinem Vater. Der war jetzt so richtig unten. Tiefer geht's eigentlich gar nicht. Der war in einem fremden Land unter Heiden. Arbeitete für Heiden, eigentlich völlig unvorstellbar für einen Juden. Und hütete die Schweine. Noch unvorstellbarer. Unreine, dreckige, stinkende Tiere. Für einen Juden undenkbar. Und er hat auch nichts mehr zu essen, nicht mehr Schweinefraß. Tiefer geht's nicht mehr. Und als es ihm so richtig dreckig geht, da erinnert er sich an seinen Vater und an die Tagelöhner. Und ich glaube, oft ist das bei uns Menschen auch so. Wenn es uns gut geht, dann brauchen wir Gott doch nicht. Das, was wir haben, haben wir von Gott, aber wenn es uns gut geht, brauchen wir Gott nicht. Das ist doch unser Verdienst. Wir haben das doch alles geschafft. Wir haben doch dafür gesorgt, dass wir erfolgreich sind, dass wir Geld haben. Wir haben dafür gesorgt, dass es uns gut geht. Dafür brauchen wir doch Gott nicht. Aber wenn es uns schlecht geht, und das habe ich schon oft erlebt, dann kommt das Klagen. Wie kann Gott das zulassen? Wenn das doch ein liebender und freundlicher Gott ist, wie kann Gott das zulassen, dass es mir jetzt so schlecht geht? Ich kann nicht mehr an Gott glauben. Und dann denke ich mir oft, jo, hast du doch vorher auch nicht. Zumindest das ist bei dem Sohn anders. Der weiß, was er verloren hat. Der will wieder zurück. Der will wieder zurück zu seinem Vater, aber nicht als Sohn. Der weiß, das Thema ist durch. Aber als Tagelöhner. Ob das jetzt wirklich Reue oder nur Hunger ist, weiß ich nicht. Aber er geht zurück zu seinem Vater. Und als er noch weit entfernt ist, da sieht ihn der Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich deinen Sohn heiße. Und der Vater lässt ihn gar nicht ausreden. Der Sohn kommt gar nicht dazu zu sagen, ich will einfach nur dein Tagelöhner sein, aber lass mich einfach hier. Der unterbricht ihn und sagt, Mensch, mein Sohn ist zurückgekommen und sagt den Dienern, bringt ihm was anzuziehen, das beste Gewand und steckt ihm Ring an Finger und Schuhe an die Füße. Mein Sohn war tot und ist lebendig geworden, er war verloren, ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Der Vater sieht ihn von ferne. Das heißt, der hat nie aufgegeben, der hat immer gewartet, dass der Sohn zurückkommt. Und der rennt ihm entgegen und das machte man damals nicht. Ein Vater ist nicht gerannt. Das war peinlich. Die hatten früher auch immer so Sachen an. Damit kann man nicht rennen. Das sieht lächerlich aus. Ein Vater rennt nicht, der schreitet. Aber der rennt nicht. Und er macht sich damit lächerlich, aber das ist ihm egal. Das ist gegen die Sitte, aber es interessiert ihn nicht. Das ist ihm völlig egal. Er rennt seinem Sohn entgegen. Nimmt ihn in die Arme, lässt ihn nicht ausreden, nimmt ihn in die Arme, umarmt ihn so dreckig und so stinkend, wie er ist und nimmt ihn wieder als Sohn an, ohne Vorwurf, ohne ich vergeb dir, ohne irgendwas. Er tut so, als wenn er gar nicht weg gewesen wäre. Er setzt ihn wieder als seinen Sohn ein, nicht als Tagelöhner. Und die Freude ist so groß, dass er sogar das gemästete Kalb schlachtet. Und offenbar gab es nur eins, denn es heißt das gemästete Kalb, nicht irgendeins. So groß ist die Freude. Und weißt du, genauso ist das auch bei Gott. Wenn du dich von ihm entfernst, dann gibt er dich nicht auf. Ein Vater gibt sein Kind nie auf. Er lässt dich gehen. Aber er wartet darauf, dass du merkst, dass der Weg falsch ist und dass du zurückkommst. Er wartet auf dich. Und wenn du den ersten Schritt machst und auf ihn zugehst, dann rennt er dir entgegen mit offenen Armen, um dich zu umarmen und dich wieder anzunehmen und drückt dich vor Freude. Nur den ersten Schritt, den musst du machen. Und wenn du merkst, Mensch, ich laufe in meinem Leben in die falsche Richtung, ich renne von Gott weg, dann kehr um. Lauf zurück. Lauf zurück zum Vater und er wartet auf dich mit offenen Armen. Aber was ist jetzt mit dem anderen Bruder? Der ist am Feld. Der ist bei der Arbeit. Und als er vom Feld zurückkommt, da hört er singen und tanzen. Und das war nicht so wie heute mit MP3-Player und Lautsprecher und dann hat man Musik. Da mussten Leute geholt werden, die Musik machen können. Das war eine richtige Party, ein richtig großes Fest. Und der ältere Sohn kommt vom Feld und hört das und sagt, was ist denn hier los? Ich weiß ja gar nichts von. Und ruft einen Diener und der sagt ihm, du, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hingehen. Und da ging sein Vater heraus und bat ihn. Der Vater kommt raus, der verlässt die Feier, der verlässt die Gäste. Auch das macht man nicht. Man verlässt nicht seine Gäste, das war peinlich. Und der Vater damals, der war Patriarch. Der geht nicht raus und der bittet auch nicht. Der bestellt zu sich, der lässt kommen und der ordert an. Aber der geht nicht raus. Auch das war wieder eine Peinlichkeit vor den Gästen und vor den Dienern, aber das ist ihm völlig egal. Er hat keine Angst, sich lächerlich zu machen. Das ist ihm völlig wurscht. Es geht um seine Kinder. Es geht um seine geliebten Kinder. Und weißt du, Gott hat auch keine Angst, sich lächerlich zu machen für uns. Der liebt dich so sehr, dass er durch Christus alles geopfert hat. Und auch da haben die Leute sich lustig gemacht. Auch da haben sie gesagt, guck mal, dein Gott, da hängt er. Aber das war Gott egal. Es geht um dich. Es geht nur um dich. Du bist ihm wichtig. Du bist ihm so unendlich wichtig, dass er sich für dich geopfert hat. Und der Vater geht raus zu seinem Sohn und der Sohn sagt, hör mal, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Jetzt aber, wo dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, das steht übrigens nicht im Text, das ist von dem Älteren. Der dein Geld mit Huren verprasst hat, da hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Und er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines, ist dein. Du sollst fröhlich sein und guten Mutes, denn dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und mal ganz ehrlich, ist das nicht menschlich? Er war die ganze Zeit bei seinem Vater und hat da gearbeitet und geschuftet. Und jetzt kommt der andere zurück, der den Vater nicht mehr wollte. Und der schmeißt eine große Party. Ist das nicht verständlich, dass der sauer ist? Aber wenn man da mal genauer hinsieht, dann dreht er sich auch nur um sich. Ich war die ganze Zeit bei dir. Ich habe für dich gearbeitet. Ich habe nie Gebote übertreten. Ich. Es geht ihm nur um sich. Auch nicht um den Vater. Um wen geht's in deinem Leben? Auch nur um dich? Mal so eine Frage, wenn dir einer ein Gruppenfoto zeigt, auf dem du drauf bist, wen suchst du da als erstes drauf? Dich? Und wenn du feststellst, auf dem Gruppenfoto bist du der Einzige, der die Augen zu hat, alle anderen sind gut getroffen, dann ist das Foto Mist, oder? Und wenn alle anderen die Augen zu haben, aber du siehst drauf gut aus, alles gut. Um wen drehst du dich? Der ältere Sohn ist zwar beim Vater, aber innerlich ist er lange weg. Innere Kündigung schon lange. Ihm geht es auch nur ums Erbe. Es dreht sich auch nur um seine Bedürfnisse. Nur anders als der jüngere Sohn will er sich das Erbe verdienen. Der arbeitet nicht aus Liebe für den Vater, sondern weil er muss. Er fühlt sich nicht wie ein Kind, sondern wie ein Sklave, der arbeiten muss, um das Erbe zu kriegen. Aber der Vater sagt, ich weiß gar nicht, was du willst. Alles, was mein ist, ist dein. Und bei Johannes, das kennt ihr, lesen wir alle, so hat Gott die Welt geliebt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wenn du mit Gott lebst, dann hast du das Erbe, dann hast du das ewige Leben. Das musst du dir nicht verdienen. Das kannst du dir nicht verdienen. Sicher, wenn du für Gott lebst und wenn du Gott liebst, dann wirst du auch was tun für Gott. Aber weil du willst, nicht weil du musst. Aus eigenem Antrieb, aus freiem Willen. Und der ältere Sohn hier ist sauer, dass der Vater den Jüngeren wieder aufnimmt. Der hat Angst um sein Erbe. Wenn der Jüngere jetzt wieder zurückkommt und auch wieder Sohn ist, dann hat er ja wieder Anspruch auf das Drittel. Der Ältere kann sich darüber nicht freuen. Der hat Angst, zu kurz zu kommen. Gottes Gerechtigkeit ist nicht unsere Gerechtigkeit. Mal Hand auf Herz, wie ist denn das bei dir? Wie sehr freuen wir uns eigentlich über neue Gemeindeglieder? Oder wenn ehemalige zurückkommen? Ist das nicht auch oft so, dass wir da auch so ein bisschen argwöhnisch drauf gucken? Zurückhaltender sind? Vielleicht gibt es da auch so manchmal so die latente Angst, Mensch, der könnte mir ja was wegnehmen. Vielleicht kann der ja eine Arbeit, die ich mache, besser machen als ich und dann macht der die. Und vielleicht ist er ja zu manchen Dingen, die ich mache, besser berufen als ich. Vielleicht kriegt er ja auch mehr Anerkennung und mehr Ansehen und mehr Aufmerksamkeit als ich. Ich glaube, das ist menschlich. Und diese Gedanken, glaube ich, sind uns nicht fremd. Aber Gottes Gerechtigkeit ist nicht unsere Gerechtigkeit. Gott freut sich über jeden, der den Weg zu ihm zurückfindet. Über jeden Einzelnen. Und er empfängt ihn mit offenen Armen. Er kommt uns entgegen und nimmt uns an, so wie wir sind. Dreckig, stinkend, direkt vom Schweinestall oder dreckig und verschwitzt, direkt vom Feld. Mit wem von beiden hast du mehr gemeinsam? Mit dem jüngeren Bruder, der gegen Gott rebelliert, der es alleine schaffen will, der sich von Gott entfernt? Wenn du merkst, dass dein Weg falsch ist, dass der in eine Sackgasse geht, dann kehr um. Kehr um, zurück zu Gott. Er wartet auf dich und steht mit offenen Armen da und will dich umarmen. Gott wartet, kehr um. Wenn du dieser Sohn bist, dann hast du heute Morgen eigentlich nur eine Aufgabe. Dreh dich um. Dreh dich um und sag, meine Klamotten sind dreckig. Ich stink, ich habe Hunger. Aber ich will nach Hause. Und wenn du der andere bist, der andere Sohn, der zwar bei Gott ist und viel für ihn tut, aber gar nicht wirklich innerlich verbunden ist, innerlich ganz weit weg ist, nicht mit dem Herzen bei ihm, sondern aus Pflichtgefühl. Gott kommt auch dir mit offenen Armen entgegen, lädt dich ein, bedingungslos. Lädt dich ein, seine Gemeinschaft zu genießen, lädt dich ein, sich zu freuen, gemeinsam mit ihm über alle anderen, die auch bei ihm sind, die zurückgefunden haben zu ihm. Er lädt dich ein, mit ihm zu feiern, den Weg zurück zur Freude zu finden. Wenn du dieser Sohn bist, dann hast du auch nur eine Aufgabe heute Morgen. Komm heim. Komm nach Hause zu Gott. Lukas erzählt nicht, ob der ältere Sohn dann aufs Fest gegangen ist. Die Geschichte kannst du selber für dich persönlich zu Ende leben. Und egal, ob du dem jüngeren oder dem älteren Sohn ähnelst, Gott wartet auf dich mit offenen Armen, weil er dich unendlich liebt, weil er für dich alles gegeben hat. Er wartet auf dich mit weit offenen Armen. Komm zu ihm. Komm zu ihm zurück. Komm nach Hause. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.